Die berühmte neuseeländische Autorin von Kurzgeschichten im Griff des levantinischen Psycho-Hais.
So oder ähnlich titeln die Zeitungen nach dem Tod der Schriftstellerin Catherine Mansfield im Jahr 1923.
Ein reines und unbeflecktes Kind, das durch die spirituelle Quacksalberei Gurdjieffs den Tod gefunden hat.
Und der Schriftsteller D.H. Lawrence fragte:
War Gurdjieff der Mann, der Catherine Mansfield tötete?
Der amerikanische Star-Architekt Frank Lloyd Wright hingegen schwärmte:
Vor kurzem ist der großartigste Mann in der ganzen Welt gestorben. Sein Name war Gurdjieff.
Gurdjieff war Weisheitslehrer des sogenannten Vierten Weges und Begründer einer weltweiten Anhängerschaft, Schriftsteller, Komponist und Choreograf.
Geboren wurde dieser George Iwanowitsch Gurdjieff als Sohn einer armenischen Mutter und eines griechischen Vaters, vermutlich zwischen 1866 und 1877 im griechischen Viertel von Alexandropol, dem heutigen Gyumri in Armenien, damals im zaristischen Russland gelegen.
Als junger Mann war er auf der Suche nach Wahrheit aufgebrochen und jahrzehntelang durch Zentralasien und Nordafrika gereist, um verborgene esoterische Traditionen kennenzulernen.
1912 bietet er in Moskau Kurse an, bei denen die Teilnehmer durch ein umfangreiches esoterisches Wissen zu einer eigenständigen Entwicklung ihres menschlichen Potenzials gelangen sollen.
Um der Oktoberrevolution in Russland zu entkommen, trifft er nach Zwischenstationen in Dresden, Berlin und London schließlich in Frankreich ein, wo er in der Nähe von Paris, in Fontainebleau, eine ehemalige Abtei erwirbt, in der er im Oktober 1922 sein Institut für harmonische Menschheitsentwicklung eröffnet. Schnell zieht er dort eine illustre Schülerschar internationaler Künstler und Intellektueller an. Gurdjieff beschreibt das Aufnahmeverfahren der Gäste in seinem Institut so:
Trifft eine neue Person mit ihrem gesamten Gepäck ein, wird sie sofort entkleidet. Dann treten all ihre schlechtesten Seiten zutage und alle inneren Schönheiten. Man stellt sich vor, man könne ebenso wie im Alltag auch hier eine Maske tragen. Aber schon in dem Augenblick, in dem jemand durch die Pforte tritt, nimmt der Pförtner ihm die Maske ab.
Regelrecht durchschaut fühlen sich die Adepten von Gurdjieff. Es ist eine buntscheckige Gesellschaft, die sich hier einfindet, um von Gurdjieff zu lernen. Ein Tross aus russischen Emigranten, Schriftstellern und anderen Künstlern sitzt ihm zu Füßen. Man bittet fanatisch, in seiner Geistesschule als menschliche Versuchskaninchen eingesetzt zu werden.
Bei mir gibt es weder Russen noch Engländer, weder Juden noch Christen, sondern nur Menschen, die ein Ziel haben, imstande zu sein, zu sein.
Auf sein Geheiß befreit die Gruppe eifrig die Gehwege vom Unkraut und putzt die Glasfenster der Orangerie. Immer weiter treibt Gurdjieff, der Abt von Avon, sie in seiner Mischung aus Russisch und gebrochenem Englisch zur Eile an.
Scurry, quicker, quicker, work very good, make you better.
Es gibt viel zu tun. Der ausgedehnte Gebäudekomplex soll instand gesetzt werden, Pferde, Kühe und Ziegen angeschafft, Küchengeschirr und Werkzeug für die Werkstätten gekauft, sowie Bettzeug für die etwa 70 Personen seines Gefolges besorgt werden.
Gurdjieffs System für die ganzheitliche menschliche Entwicklung enthält Elemente aus buddhistischen und hinduistischen Traditionen, des Sufismus und der christlichen Mystik. Aber auch Vorstellungen aus der antiken Philosophie, wie zum Beispiel von den Pythagoreern.
Seine Ideen passen in die Zeit, in der theosophische und anthroposophische Gesellschaften en vogue sind.
Der Mensch wird sich der göttlichen Wahrheit nur nähern können, wenn er alle Zentren, die ihn ausmachen, wie das Denken, das Fühlen und die Bewegungen des Körpers, harmonisch entwickelt und integriert.
In diesem Zusammenhang spricht Gurdjieff von einem vierten Weg, in dem er die Traditionen aus den drei Wegen, des Yogi, des Fakir und des Mönchs, verbindet. Gurdjieff ist in der Gründungsphase des Instituts für harmonische Menschheitsentwicklung bereits 56 Jahre alt und voller Schaffenskraft. Die einzigen ruhigen Momente gönnt er sich, wenn er sich auf die Galerie über dem Kuhstall zurückzieht.
Unter ungeheurer Aufbietung all seiner Kräfte pendelt er zwischen Fontainebleau und der Pariser Innenstadt. Auf dem Montmartre hat er zwei stimmungsvolle Restaurants eingerichtet. Außerdem behandelt er Patienten als Hypnotiseur und spekuliert auf aserbaidschanische Erdölfelder.
Die Menge an Nervenanspannung, die ich während der ersten beiden Jahre in Frankreich vergeudete, hätte zweifellos ausgereicht für 100 frisch gebackene Broker an der New Yorker Börse.
Sein Institut in Fontainebleau ist ein internationaler Schmelztiegel, in dem zum Beispiel vornehme englische Damen im Garten ohne zu murren mit Teelöffeln die Erde umgraben und dabei tibetische Mantras rezitieren.
Zugleich wirkt das Institut wie eine dadaistische Bühne mit einer reichen Situationskomik, auf der heilige Tänze aufgeführt werden, ein Hund namens Philos herumstreucht und ein Affe dressiert werden soll, um die Kühe zu melken.
Schon einige Wochen nach der Eröffnung empfängt Gurdjieff den berühmtesten seiner illustren Gäste, die neuseeländische Schriftstellerin Catherine Mansfield. Sie ist auf dem Höhepunkt ihres literarischen Ruhms, doch auf dem Tiefpunkt einer Lungentuberkulose im Endstadium.
Nach unzähligen Strychnin-Tinkturen, Jodinjektionen und Röntgentherapien flüchtet sie sich in verzweifelter Hoffnung zu Gurdjieff, als kenne er die Rezeptur fürs Lebenselixier. Und sie fühlt sich sofort wohl in seiner Nähe.
Mr. Gurdjieff stapft herein, greift sich eine Handvoll zerschnittenen Kohls und isst ihn. Auf dem Herd stehen mindestens 20 Töpfe. Und alles ist so voller Leben, guter Stimmung und Sorglosigkeit, dass man nirgendwo anders sein möchte.
Catherine Mansfields, behandelnder Arzt, hat Gurdjieff allerdings gewarnt. Denn der siechen jungen Frau sei nicht mehr zu helfen. Bestenfalls habe sie noch einige Monate zu leben. Aber Gurdjieff schreckt das nicht. Er nimmt sich ihrer persönlich an. Feinfühlig schafft er für sie einen Platz. Sogar seinen geliebten Heuboden über dem Kuhstall stellt er ihr zur Verfügung. Catherine Mansfield ist begeistert.
Mr. Gurdjieff ließ für mich im Stall eine Ruhestatt errichten. Sie ist einfach reizend. Eine enge, steile Treppe führt zu einer kleinen, mit einem Geländer umgebenen Galerie über den Kühen. Auf diesem Balkon stehen zwei mit persischen Teppichen bedeckte Divane. Die weißgetünchten Wände und die Decke sind in reizender Weise dekoriert worden, mit einem persischen Muster in Gelb, Rot und Blau. Dargestellt sind Blumen, kleine Vögel, Schmetterlinge und ein ausladender Baum und sogar ein Flusspferd.
Die weltläufige Schriftstellerin entwickelt eine tiefe Zuneigung zu den vier Kühen des Instituts,
die die seltsamen Namen Equivocetica, Bredgit, Mitascha und Baldaufim haben.
Man hat die glücklichsten Empfindungen, wenn man den Tieren zuhört und zusieht. Ich hatte den singenden Ton von Milch ganz vergessen, die sich in einen Eimer ergießt, wie er allmählich immer dumpfer wird. Plonk, plonk, plonk. Eines Tages werde ich darüber eine lange Geschichte schreiben.
Diese Freude Catherine Mansfields an den Tieren sieht Gurdjieff gern. Denn der Sohn eines griechischen Viehhirten aus dem Schatten des Berges Ararat ist davon überzeugt, dass der Stallgeruch seine heilsame Wirkung auf die Autorin nicht verfehlt.
Nicht nachdenken, nicht schreiben. Ruhen Sie sich aus. Nur Ruhe. Leben Sie wieder in Ihrem Körper.
Für die anderen Schüler führt Gurdjieff die sogenannten metabolischen Fastentage ein. Nach der Verabreichung eines Klistiers werden sie auf Kefir-Diät gesetzt. Ihre Arbeit verrichten sie unterdessen wie in Trance.
Vielleicht wird in denen, die heute zu schlafen scheinen, in 20 Jahren etwas erwachen. Und diejenigen, die heute so eifrig dabei zu sein scheinen, werden in 10 Tagen alles vergessen haben.
Während andere den Surrealismus als Kunstrichtung preisen, zieht es Gurdjieff vor, surrealistisch zu leben. Man kann ihm in Fontainebleau in orientalisch anmutenden Filzpantoffeln und einem mit Troddeln geschmückten, riesigen roten Fez begegnen.
Woran sich die Schüler später vor allem erinnern, das ist nicht Gurdjieffs exotische Erscheinung und auch nicht seine Philosophie, sondern man erinnert sich besonders an seine Demonstration davon, wie man Sauerkraut zubereitet. Der amerikanische Schriftsteller Ezra Pound schreibt nach seinem Besuch in Fontainebleau:
Gurdjieff servierte persische Suppe in knallgelber Farbe. Höchst delikat. Man könnte sagen, Piero della Francesca in der Farbgebung. Im Vergleich zum Borscht, der er an Rembrandt erinnerte. Hätte er noch mehr von dieser Art in seinem Küchenrepertoire gehabt, wäre ihm vielleicht auch meine Bekehrung möglich gewesen.
Paris ist in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts die Hauptstadt der Weltkultur. James Joyce hält sich gerade hier auf, ebenso Picasso und Stravinsky, Gertrude Stein und Cocteau. Der Musikgeschmack reicht von Prokofjew bis zum Foxtrott und der intellektuelle Smalltalk von Hindu Rigas bis zu Marterling.
Natürlich ist auch Gurdjieff selbst Thema in den Salons. Gegenüber dem dekadenten Ästhetizismus der Pariser Intelligenzia steht er für einen gewissen levantinischen Primitivismus, den er ganz bewusst und nicht selten schockierend inszeniert.
Ihr seid alle deformiert. Menschen mit einer einseitigen Entwicklung haben mehr Wünsche, als befriedigt werden können. Für diesen Zustand kann ich kein passenderes Wort finden als Onanie.
In einer Zeit der dekadenten Manieriertheiten lehrt Gurdjieff die Rückgewinnung der eigenen Aura. Seine Methoden, die aus den religiös-spirituellen Traditionen seiner Heimat schöpfen, sollen gegen die Entfremdung der Großstädter heilend wirken.
Sie sehen Männer, Türken, Griechen, Araber, Armenier, den ganzen Tag mit Perlenschnüren in der Hand herumsitzen. Auf sie machen sie den Eindruck fauler Menschen. Doch was sie mit diesen Perlen tun, schafft eine innere Kraft, wie sie sie sich gar nicht vorstellen können.
Gurdjieffs System der ganzheitlichen menschlichen Entwicklung soll gerade dazu beitragen, diese inneren Kräfte auszubilden. Sein vierter Weg wird später von einigen Schülern übernommen und weiterentwickelt. Zur Arbeit an sich selbst auf dem Weg zu dieser Transformation gehörten für Gurdjieff auch bestimmte Arten der Körperpflege. Deshalb ließ er am Waldrand seines Anwesens in eine natürliche Höhle ein türkisches Bad einbauen. Er schwört auf den Nutzen des Atmens durch die Poren.
Und immer wieder spornt er seine Mitstreiter zu einem halsbrecherischen Tempo an. Vom Resultat ist Catherine Mansfield begeistert.
Jetzt kann man dort verschiedene Arten von Bädern nehmen. Es gibt da auch einen kleinen, mit Teppichen behängten Ruheraum, der mehr nach Bukhara als nach Avon aussieht. Wenn man erlebt hat, wie das alles zustande gekommen ist, dann ist das wirklich ein Wunder an Einfallsreichtum. Alles wurde von Mr. Gurdjieff persönlich entworfen.
Das Bad wird immer samstags in Betrieb genommen. Nacktheit wird jetzt nicht nur psychisch, sondern auch physisch gefordert. Am Nachmittag baden die Frauen, am Abend die Männer. Sie rauchen und Gurdjieff fordert sie auf, Geschichten zu erzählen, wie es einstmals sein Vater tat.
Im gleichen Jahr, 1922, lässt Rudolf Steiner im schweizerischen Dornach von russischen Theosophen und anderen anthroposophischen Gefolgsleuten aus aller Welt sein Goetheanum errichten, als Weihestätte seiner Mysterienspiele und Kultort der Eurythmie. Seit Jahren plant auch Gurdjieff, ein Musikdrama mit dem Titel »Kampf der Magier« auf die Bühne zu bringen.
Dafür erwirbt er von der französischen Luftwaffe das Gerüst eines Hangars für Zeppeline. Die Schüler, meist ohne jede handwerkliche Erfahrung und ohne adäquates Werkzeug, bauen dieses Gerüst zu einer Art Bühne um, auf der dann sakrale Tänze aufgeführt werden. Der Bau wirkt wie ein überdimensioniertes Nomadenzelt.
Hier beginnt Gurdjieff nun, seine Stücke zu choreografieren, mit Szenen, die Bilder aus der Zeit seiner langen Wahrheitssuche darstellen. Wie das sagenumwobene Kloster Sarmung in Tibet, in dem Gurdjieff von einer Derwischbruderschaft Einblicke in geheime Lehren bekommen haben will.
Die Bühne steht im Zeichen des Enneagramms, der geometrischen Figur, die für Gurdjieff eine Art Weltformel darstellt. Catherine Mansfield sitzt in ihrem hohen Lehnstuhl und die sensible und zerbrechliche Zeugin nimmt fieberhaft Anteil an der Initiation der Priesterinnen.
Ich durchlebe hier in Wochen ganze Menschenzeitalter. Zurzeit arbeiten sie an einem uralten assyrischen Gruppentanz. Mir fehlen die Worte, ihn zu beschreiben. Sieht man ihn, dann scheint er das gesamte Wesen des Menschen im Augenblick zu verwandeln.
Gurdjieff beginnt jetzt, verstärkt zu komponieren. Es folgen intensive Phasen der Zusammenarbeit mit seinem Schüler, dem Komponisten Thomas de Hartmann. Gurdjieffs Leidenschaft gilt den schillernden volksmusikalischen Traditionen der Seidenstraße.
Und während seine Frau Julia Ostrowska als Hohepriesterin seiner Tanzdarbietungen fungiert, kommt es zu skurrilen Szenen.
Gurdjieff sitzt auf Ziegenfällen und spielt auf einem altertümlichen Harmonium. Die Melodien könnten auch eklektizistische Imitationen sakraler Tänze des Orients sein.
Meine Gedanken sind voll von Teppichen aus Persien und Samarkand und kleinen Läufern aus Belutschistan,
schreibt Catherine Mansfield in ihrem letzten Brief. Noch ganz von der Zeremonie für einen toten Derwisch erfüllt, stirbt sie am 9. Januar 1923 an einem Blutsturz.
An ihrem Grab verteilt Gurdjieff Süßigkeiten.
Nach dem Tod der berühmten Autorin strömt ein Heer von Journalisten nach Fontainebleau. Sie schreiben, das Institut sei ein Heim für Geisteskranke, die nackt heilige Tänze vollführten.
Gurdjieff vertreibt die Reporter. Er kann aber nicht verhindern, dass sie seinem Ruf und dem Ansehen seines Instituts nachhaltig schaden.
Die Verhältnisse werden nun, in der Zeit nach Catherine Mansfields Tod, komplizierter. Mittlerweile sehen viele Schüler Gurdjieff selbst als größten Stolperstein auf dem Weg zum Verstehen seines Systems. Dennoch nimmt seine Popularität zu.
Der russische Journalist Pjotr Uspenski, bis heute der namhafteste Schüler Gurdjieffs, popularisiert dessen vierten Weg in London und bleibt dem Meister in Hassliebe verbunden. Der Brite Orridge macht Gurdjieff von New York aus in Amerika bekannt. Spenden fließen und die sakralen Tänze werden nun sogar in der Carnegie Hall aufgeführt.
In Paris hingegen wird es ruhiger um ihn. Immer ausschließlicher betätigt Gurdjieff sich nun als Schriftsteller, um seine Lehre der Nachwelt zu hinterlassen. Tag und Nacht sieht man ihn nun im Café de la Paix über seinem Hauptwerk sitzen, Beelzebubs Erzählungen für seinen Enkel.
In dieser kosmologischen Science-Fiction-Geschichte erzählt Beelzebub seinem Enkel die lehrreichen Erfahrungen, die er bei mehreren Aufenthalten auf der Erde gemacht hat.
Als das Werk 1924 mit dem Untertitel »Eine objektiv unparteiische Kritik des Lebens der Menschen« erstmals erscheint, reagiert der Meister verzückt.
Vielleicht hat das auch der Papst in Rom gehört. Also wird auch der Tag kommen, da der Beelzebub im Palast des Papstes gelesen wird.
Während der deutschen Besatzung setzt Gurdjieff seine Arbeit mit den Schülern in einer Wohnung in Paris fort. Auch nach dem Krieg genießt er eine große Publizität. Neben Schaulustigen kommen auch immer wieder neue Schüler zu ihm.
Am 29. Oktober 1949 ist George Iwanowitsch Gurdjieff in Paris plötzlich gestorben. Er wurde nach einer russisch-orthodoxen Begräbniszeremonie auf dem Friedhof von Avon in der Nähe von Catherine Mansfields Grab beigesetzt.